Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. New Networks connecting the global economy. Neue Netzwerke verbinden die Weltwirtschaft. So war der HSBC Global Investment Summit überschrieben. Ein Branchenevent mit vielen Top-Speakern, den Uli Stephan von der Deutschen Bank in Hongkong besucht hat. Es ging um geopolitische Herausforderungen, den strukturellen Wandel der Weltwirtschaft, um technologischen Fortschritt und natürlich auch um die entsprechenden Investmentmöglichkeiten. Uli Stephan gibt uns einen Einblick. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, du besuchst solche Events ja öfter, aber das war schon ein besonderer, oder? Immerhin standen Sprecher wie Microsoft-Gründer Bill Gates, der heutige Microsoft-CEO Nadella, US-General Petraeus und weitere auf der Gästeliste. Ein Ex-Notenbanker war dabei, Wissenschaftler, Investment-Experten. Ich wäre da ehrlich gesagt auch ganz gern dabei gewesen.
Ja, Jessica, es war schon eine sehr intensive Agenda, die ich da erleben durfte. Es ging tatsächlich morgens immer um 8 Uhr los und bis abends so in etwa 17, 18 Uhr. Geringfügige Pausen, also das war, wie gesagt, sehr intensiv. Aber es war eben auch sehr spannend, weil man dann in Hongkong tatsächlich die Welt mal aus einem anderen Blickwinkel anguckt, als wir das typischerweise hier aus Europa oder aus Deutschland tun. Und ich glaube, das tut uns allen auch ganz gut, mal etwas aus den eigenen Schuhen herauszusteigen und anderen Augen auf diese Welt zu blicken.
Was waren denn die Top-Themen und welcher Vortrag, welches Panel hat dich am meisten beeindruckt? Du hast ja gerade schon gesagt, die neuen Blickwinkel, neue Argumente.
Also es war natürlich ein großer Blumenstrauß, das kann man sich vorstellen, wenn es jeden Tag eben, naja, sagen wir mal, 9 Stunden Vorträge gegeben hat, Diskussionen gegeben hat, an denen man sich auch durchaus beteiligen konnte. Was ich so, wenn ich die Augen zumache und auf das Gesamtergebnis gucke, was mir da einfällt, ist vor allen Dingen, dass die Welt sich weiter globalisiert, aber nicht mehr mit dem Westen, mindestens nicht mehr mit Europa im Zentrum. Europa kam im Grunde genommen gar nicht vor. Man hat viel gesprochen über die Zusammenarbeit Asiens mit beispielsweise dem Mittleren Osten, mit Afrika, aber auch mit Lateinamerika. Die Amerikaner spielen natürlich immer eine Rolle, weil sie nach wie vor militärisch präsent sind, aber auch die größte Volkswirtschaft der Welt bilden. Europa, wie gesagt, fällt da etwas zurück, kommt kaum vor und weiß nicht, ob man das als Strafe angucken kann, aber dass man geradezu ignoriert wird. Darüber hinaus gab es natürlich Themen auch zur künstlichen Intelligenz, wo hier die größten Fortschritte zu erwarten sind, wie schnell das möglicherweise gehen kann. Die Meinung war, dass die ersten und größten Fortschritte vor allen Dingen im Bereich der Medizin und der Medizintechnik erreicht werden können, vor allen Dingen auch in der Fragestellung, wie denn neue Medikamente entwickelt werden. Es ging sehr viel um politische Themen, natürlich nicht nur den US-Wahlkampf, sondern auch Geopolitik, also wie geht die ganze Diskussion zwischen den USA und China weiter, wie ist die Situation im Nahen Osten, in der Ukraine, also die Kriegsfälle, die wir gerade haben, wer steht da auf welcher Seite, wie verschieben sich möglicherweise die Blöcke. Und nochmal, also schon ein sehr breites Spektrum, was hier abgedeckt worden ist.
Ich habe ja auch mal aufs Programm schauen dürfen. Danke dafür, das ist wirklich spannend gewesen. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich habe in grauer Vorzeit mal irgendwann Geschichte studiert. Und deswegen interessiert mich natürlich besonders, was der bekannte Historiker Niall Ferguson gesagt hat. In seiner Keynote ging es ja um die neuen Netzwerke des 21. Jahrhunderts, Finanzen, Handel, Einfluss, Innovation. Also du hast ja ein bisschen was gerade schon angesprochen. Was war da das Spannendste?
Ja, Niall Ferguson hat vor allen Dingen natürlich über die Dominanz des Dollar und Amerikas gesprochen. Und er hat gesagt, dass der US-Dollar im Grunde genommen immer noch dominiert, wie vor 20 Jahren. Das hat Eichengreen ein bisschen eingefangen, weil er gesagt hat, also an den Währungsreserven, da geht so in etwa ein gutes Prozent pro Jahr verloren, was dann auf viele andere Währungen und Länder sozusagen verteilt wird. Aber der Dollar ist eben nach wie vor die große Währung in der Welt. Wenn etwas verloren hat, dann ist es wieder der Euro, der mit doch sehr viel Forschung Vorschusslorbeeren gestartet ist vor gut 20 Jahren und der, was die Währungsreserven angeht, im Moment doch eher wieder verliert. Übrigens genauso wie der japanische Yen. Währungen wie beispielsweise der Renminbi, obwohl er ja immer noch nicht vollständig konvertiert ist, gewinnen dann dazu. Was ich interessant fand, wo ich aber nochmal drüber nachdenken muss. Neil Ferguson hat gesagt, er hätte sich also Finanzgeschichte über viele hundert, wenn nicht tausend Jahre angeguckt. Und immer dann, wenn in Ländern die Zinszahlungen, also sozusagen der Kapitaldienst auf die Schulden, größer wird als die Verteidigungsausgaben, sind die Länder in Probleme gekommen. Und das würde in Amerika und für den Dollar jetzt zutreffen. Insofern hat er gesagt, er findet es etwas erstaunlich, dass der US-Dollar immer noch diese völlig dominante Rolle hat, obwohl eigentlich die Geld- und die Fiskalpolitik alles tun würden, den Dollar zu schwächen. Also das war sozusagen eine seiner Thesen. Eine andere war, dass die künstliche Intelligenz und die Auswirkungen, die hier sind, und dass Henry Kissinger also noch gesagt hat, dass ein zweiter kalter Krieg mit künstlicher Intelligenz möglicherweise noch gefährlicher sein kann. Wir kennen ja all die Diskussionen um Deepfake und Ähnliches. Also da muss man sicherlich ein Augenmerk drauf haben, wie kann man überhaupt und wenn dann ja, wie regulieren. Und der dritte Aspekt, den er hatte, da hat er nochmal eine Studie der Bank für internationalen Zahlungsverkehr aufgegriffen, wie komplex eigentlich die Lieferketten in der Welt sind und dass es gar nicht so einfach ist, wie man das immer so sagt, ich mache jetzt mal Near- und Friendshoring und so weiter und so fort, sondern die Produkte wechseln so oft die Grenzen und die Lieferketten sind so komplex, dass man hier einfach gar nicht problemlos mal eben Lieferanten wechseln kann, sondern gucken muss, wie man eben insgesamt seine Lieferketten in Zukunft aufbauen möchte.
Mit Blick auf die geopolitischen Spannungen und Krisen, die wir aktuell erleben, könnte ich mir vorstellen, dass auch der Auftritt von General Petraeus ziemlich spannend war, oder?
Ja, Jessica, es war nicht nur spannend, David Petraeus zuzuhören, sondern er hat so ein bisschen Name-Dropping gemacht, wo er heute noch immer überall mit dabei ist. Also wenn sich die NATO trifft, wenn die Münchner Sicherheitskonferenz ist und so weiter und so fort, da ist er nicht nur irgendein Teilnehmer, sondern wirklich ja am Kern mit dabei. Das ergibt vielleicht auch einen gewissen Sinn, weil er natürlich ein unglaublich erfahrener 4-Sterne-General und ehemaliger Chef der CIA der Vereinigten Staaten ist. Er hat davon gesprochen, dass die Politik zurück ist, die Friedensdividende verbraucht. Ich glaube, das ist absolut richtig. Er erkennt an, dass die Ukraine im Moment in der Defensive ist und dringend weiter unterstützt werden muss. Er sieht den Iran als gefährlichen Akteur auf der internationalen Bühne an, nicht nur, weil er Russland, die Hisbollah und auch die Hamas unterstützt, sondern wie wir jetzt am Wochenende gesehen haben, auch durchaus selbst aktiv ist. Er ist insgesamt der Meinung, dass diese globalen Herde brandgefährlich sind, dass die USA sich da nicht zurückziehen sollten, sondern weiterhin die Aufgabe, die sie im Grunde genommen die letzten, ich würde fast sagen 50 Jahre oder eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges übernommen hat, nämlich diese Weltordnung, die nach dem Weltkrieg geschaffen worden ist, zu erhalten und dafür Ausgleich zu sorgen, auch zwischen den Ländern, dass das weiterhin notwendig ist. Also ich will jetzt hier nicht alle Sachen runterbeten, aber es war schon ein sehr tiefer Einblick in die Denkweise der Vereinigten Staaten und wie man die Dinge sieht. Er war auch der Meinung, dass mit einem Präsidenten Biden diese globale Ordnung sicherlich einfacher aufrechterhalten werden kann, als das mit einem Präsidenten Trump möglicherweise der Fall ist, der sich eben sehr viel stärker auf die Vereinigten Staaten von Amerika konzentrieren wird und möglicherweise eben dann auch Zölle oder andere protektionistische Maßnahmen auch gegen Partnerländer aufstellen wird.
Es geht wie immer um viel Geld, es geht um Investitionen und es gab auch einen Vortrag, in dem es darum ging, wohin das Kapital denn langfristig nun strömen wird. Und da ist natürlich die Frage, wird es neue Gewinner geben? Endet die in Anführungsstrichen Vorherrschaft des Westens schneller als gedacht? Du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, dass Europa kaum eine Rolle gespielt hat. Petraeus jetzt natürlich für die USA spricht. Aber wie war es so insgesamt die Stimmung bei diesen Themen dann?
Ja, da wurde viel über künstliche Intelligenz natürlich gesprochen und all die Dinge, die damit verbunden sind. Es wurde mehrfach betont, Jessica, dass der Nahe Osten aus drei Gründen hier eine große Rolle spielt. Also vor allen Dingen die Länder am Golf, Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate, Oman, Katar und so weiter und so fort. Aber eben auch Länder drumherum, weil sie erstens eine sehr junge Bevölkerung haben, weil sie zweitens die finanziellen Ressourcen haben und weil sie drittens natürlich ein Stück weit vom Öl wegkommen wollen, also die Notwendigkeit erkannt haben, hier eine moderne Wirtschaft aufzubauen und das eben in einer Zusammenarbeit durchaus mit China leisten wollen. Da scheint doch eine Menge Bewegung zu sein in dieser Region. Man war auch der Meinung, dass Indien natürlich weiter wachsen wird. Mittlerweile ja die größte Demokratie, auch was die Bevölkerung angeht, das größte Land der Welt. Dass es immer mal wieder Streitigkeiten zwischen China und Indien geben wird auf der politischen Ebene, aber man insgesamt sich zusammenraufen wird. Also auch dieser ganze, wir nennen das ja globaler Süden, sehr viel selbstbewusster einfach auftritt gegenüber den westlichen Industrieländern und dass da eben auch sehr viel Geld dann hineinfließen wird, um diese Entwicklungen wirklich bezahlen zu können. Wir wissen ja beispielsweise, dass Saudi-Arabien eine Stadt baut am Roten Meer mit riesigen Dimensionen, die nachhaltig und umweltfreundlich sein soll. Da war sicherlich der Hintergrund auch eine mögliche Zusammenarbeit mit Israel, die vielleicht jetzt zuerst mal etwas on hold gelegt ist, aber das sind natürlich schon ganz spannende Entwicklungen, die auch möglicherweise ganz neue Werkstoffe und so weiter und so fort, Lösungen einfach für Probleme, die die Welt hat, hervorbringen können. Deshalb lohnt es sich in jedem Falle, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Also vieles ist im Wandel und dieser Wandel geht immer schneller. The New Normal war ein Vortrag überschrieben. Was steckte da dahinter?
Ja, so New Normal beschrieb genau das, was du gerade sagtest, Jessica, nämlich, dass nichts mehr normal ist, weil es sofort wieder etwas Neues gibt. Und man sich einfach etwas mehr Zeit nehmen sollte, um darüber nachzudenken, was denn morgen und übermorgen sozusagen passiert. Der Redner Peter Hinzen kritisiert, ein Belgier, dass ja man zu sehr im Hier und Jetzt steckt und mit seinen Alltagsdingen beschäftigt ist und zu wenig eben darüber nachdenkt, was denn als nächstes kommt und wie dieses Nächste denn dann die Welt beeinflussen kann. Er hatte ein paar Beispiele, ich will nur mal eins herauspicken. Da hat er zum Beispiel beschrieben, wie eine künstliche Intelligenz eine Anleitung, einen Bauplan erstellen kann, wenn du einfach einen ganzen Karton mit Lego-Klötzen auf den Boden schmeißt und sozusagen diese abfotografierst, dann gibt dir diese künstliche Intelligenz nicht nur ein Objekt, was du bauen kannst, sondern auch den Bauplan, wie du das machst. Das, wie gesagt, einfach nur aus einem Haufen Lego, das finde ich jetzt schon sehr beeindruckend. Es gibt natürlich viele, viele weitere Beispiele, auch vernünftigere Anwendungen sicherlich, aber es sollte nur mal zeigen, wie stark mittlerweile diese künstliche Intelligenz ist. Und wenn wir es schaffen, sie eben sehr viel stärker in die Produktion, in unser alltägliches Leben einzubauen, dann kann das durchaus eine Hilfestellung sein. Es kann die Produktivität sehr stark erhöhen, vor allen Dingen der Arbeitskräfte, die vielleicht nicht so ganz perfekt ausgebildet sind, dann eben in der Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz die Produktivität doch sehr stark heben kann.
The never normal. Nichts ist mehr normal. Das ist wirklich auch mal eine These, über die man ein bisschen nachdenken könnte. Eins muss ich natürlich unbedingt noch fragen. Die zwei Stars der Weltwirtschaft, beide aus demselben Unternehmen, Microsoft-Gründer Bill Gates und der aktuelle Microsoft-CEO Nadella. Was haben die zu berichten gehabt? Es ging um Technologie. Um was genau?
Ja, es ging nicht überraschenderweise tatsächlich um künstliche Intelligenz natürlich. Es wurde gesagt, wir werden uns demnächst mit unseren Computern unterhalten. Einfach mal ins Unreine gesprochen, fragt man den Computer, was soll ich denn essen? Und er sagt dann, ja, worauf hast du denn Appetit? Und die Antwort ist dann italienisch. Und dann sagt er, ja, das hast du aber doch gestern schon gehabt, nimm doch mal was anderes. Also solche netten Sachen könnten da durchaus mit gemeint sein, dass die künstliche Intelligenz aber eine große Frage von Daten ist, also Daten. Daten, Daten, Daten. Deswegen ganz nebenbei, Jessica, das war jetzt weder bei Bill Gates noch bei Nadella der Fall, wurde auch bei anderen die Frage gestellt, ob China denn wirklich eine so große Rolle bei künstlicher Intelligenz spielen kann, weil einfach die Daten zumindest international dann nicht so verfügbar sind und weil ja auch die Ergebnisse, die dabei rauskommen sollen, in China nicht ganz frei sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Hier die Microsoft-Leute waren da sehr optimistisch, dass wir dramatische weitere Entwicklungen sehen werden, dass vor allen Dingen einfache Arbeiten, Geschäftsberichte lesen, Übersetzungen machen und so weiter und so fort in Zukunft von künstlicher Intelligenz übernommen werden können. Bill Gates hat dann noch den Punkt gemacht, den ich aber auch an anderer Stelle immer wieder gehört habe, dass natürlich die Nachhaltigkeit und die grüne Transformation gerade für den globalen Süden auch bezahlbar sein muss. Also wir müssen hier intensiv weiter an Technologien arbeiten, die es dem globalen Süden überhaupt ermöglicht, diese Technologien einzuführen. Fast sinnbildlich sagte jemand von Singapur, dass sie weder die Flächen hätten, um große Solarpanels aufzustellen, noch hätten sie Wind. Also sie wären schlichtweg dann auf Wasserstoff und ähnliche Dinge angewiesen und deswegen würden sich eben hoffen oder erwünschen, dass auch die Industrieländer hier mehr in diese Richtung investieren würden. Ansonsten, wie gesagt, also AI als der große Treiber für die Produktivität programmieren würde ganz einfach, weil man mittlerweile einfach beschreiben kann, was denn man gerne hätte und sozusagen der Quellcode dann von der künstlichen Intelligenz geschrieben wird. Man glaubt, dass die AI den Menschen hilft in einem ersten Schritt, dass die AI dann zusammen mit Menschen Lösungen erarbeitet in einem zweiten Schritt und dass sie in einem dritten dann sogar die Wissenschaft treiben kann, weil sie eben ganz neue Zusammenhänge, Daten, Korrelationen erkennen kann. Das Ganze wurde dann im Folgenden auch, wie ich das am Anfang schon sagte, auf den Gesundheitsbereich erweitert und konkret dazu gesprochen, wie eben künstliche Intelligenz helfen kann, in Zusammenarbeit mit Ärzten Dinge nicht zu übersehen, Muster zu erkennen und hoffentlich dann in Zukunft eben verschiedene Krankheiten auch früher zu erkennen und zu heilen.
Das klingt alles super spannend. Welche Erkenntnisse nimmst du für dich als Investor und als Chefanlagestratege mit?
Ja, ich nehme natürlich mit, Jessica, dass sich ganz viel tut auf dieser Welt. Ich hatte beispielsweise mir, und wir haben, glaube ich, hier auch schon darüber gesprochen, über die Demografie Chinas Gedanken gemacht. Ich habe jetzt gelernt, dass die Chinesen typischerweise mit 50 Jahren schon in die Rente gehen und da eben auch noch Möglichkeiten sind, zumindest diesen demografischen Wandel ein Stück weit nach vorne zu schieben und ihn noch nicht sofort wirken zu lassen. Die ganzen Themen rund um die Nachhaltigkeit, dass wir hier den globalen Süden unterstützen müssen und dass wir das am besten tun mit Techniken, die entwickelt werden, um es eben auch bezahlbar zu machen, sich diese Nachhaltigkeit leisten zu können. Und natürlich im Bereich der künstlichen Intelligenz die Produktivitätsfortschritte, die zu erwarten sind, aber eben auch die Frage, wo gehe ich denn in der Wertschöpfungskette dann wo rein? Und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass insbesondere die Hardware sehr stark profitiert hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in den nächsten Monaten auch die Software ist, die eine größere Rolle spielt, weil man ja die künstliche Intelligenz dann auch zu wirklichen Anwendungen bringen muss. Darüber hinaus natürlich die verschiedenen Krisenherde und die tektonischen Verschiebungen, die es hier tatsächlich gibt. Geopolitisch in der Welt, neue Bündnisse, Abkehr von vielleicht anderen, ja, Dingen, die man für ewig geltend gesehen hat, der globale Süden, der durchaus selbstbewusster wird und die Europäer vor allen Dingen, weniger die Amerikaner wahrscheinlich, aber vor allen Dingen die Europäer, die sich wirklich nach der Decke strecken müssen, die mehr Einigkeit zeigen müssen, um in dieser Welt weiterhin eine Rolle spielen zu wollen.
Ich denke, einige dieser Themen werden wir uns bestimmt nochmal detailliert vornehmen in den nächsten Wochen. Bis hierhin, vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gern.